Dies ist die erste Folge der neuen Staffel von 11 Leben. Wenn du weiterhören möchtest, findest du bereits jetzt weitere Folgen auf RTL Plus. Komplett kostenlos abrufbar. Und jetzt viel Spaß mit Die Welt von Lothar Matthäus.
Ja gut, Tag allerseits. So, Herrschaften, nicht erschrecken. Hier ist der Markus Kafka und nicht der Max Jakob Ost. Und klar, der hat dieses Format begründet und die grandiose erste Staffel über Uli Hoeneß gemacht und dann am Ende sogar ein Buch drüber geschrieben. Da hat er alles reingehauen. In dieser zweiten Staffel hau ich jetzt alles rein und darf mir einen weiteren Giganten des deutschen Fußballs vornehmen. Er ist ein Idol meiner Jugend. Ihr kennt ihn garantiert alle oder zumindest glauben wir alle, ihn zu kennen. Denn so hören wir ihn fast jedes Wochenende.
Hör zu, ich kenne auch viele Leute beim FC Bayern. Mit denen sitzt du an einem Tisch. Ich kenne Leute, die du vielleicht gar nicht kennst beim FC Bayern, weil der Arbeit...
Aber das sind doch keine Argumente. Ich kenne ja. Leute. Also.
Ja, und mit denen unterhalte ich mich ja auch.
Jetzt schaukelt sich's aber langsam hoch zwischen den beiden. Der kann mir sich vom Lothar nichts sagen lassen. Dabei wirkt er allerdings ein bisschen unsouverän dafür, dass er der neue starke Mann beim FC Bayern sein soll. Oha, jetzt wieder Abteilung Attacke.
Also ich habe jetzt gemerkt, dass du wieder abgelenkt hast, weil der Sebastian hat eine Frage gestellt und nicht beantwortet hast und gehst auf den Nebenschauplatz ein. Deswegen habe ich dich ja jetzt gesagt...
Welche Frage war es denn?
Es ging darum, ob man nicht besser am Telefon sagt, dass es vorbei ist, als dann ein Journalist...
Das
von einem Journalisten, dass er raus ist.
Das ist nicht meine Art. Ich sage nicht jemand am Telefon, dass wir uns von ihm trennen wollen.
Und wenn ich solche Szenen sehe, frage ich mich schon, wo steht ein Lothar Matthäus eigentlich heute in der Hackordnung des deutschen Fußballs? Warum ist eigentlich nicht Kahn der Experte bei Sky und Lothar der CEO bei Bayern? Ich kenne jemanden in München, der das sicher besser beurteilen kann als ich.
Vieles von dem, was ich über Fußball weiß, habe ich von ihm gelernt.
Ja genau, das ist Mehmet Scholl. In meiner Zeit bei MTV in München sind wir so ein bisschen Buddies geworden. Wir sind halt beide Musiknerds. Für unseren Podcast bin ich zu ihm nach München. Wir sitzen bei einer Cola im Wohnzimmer, aber statt um Oasis oder Arcade Fire soll es heute um Lothar gehen. Also Mehmet, was hältst du vom Experten Lothar Matthäus und warum kracht's immer noch ständig zwischen ihm und dem FC Bayern?
Er liest Spiele richtig, er kann Spiele analysieren, er ist allen Vereinen gegenüber neutral, auch dem FC Bayern gegenüber neutral. Und dass man dann, dass Bayern da sehr empfindlich immer reagiert und er sehr empfindlich reagiert, dann wiederum, da weiß ich nicht, was da vorgefallen ist, aber es ist mir eigentlich unverständlich, weil das ist ja alles Augenhöhe. Ich meine, Hoeneß Weltklasse-Spieler, Rummenigge Weltklasse-Spieler, Kahn Weltklasse-Spieler, Lothar Weltklasse-Spieler, das ist ja Augenhöhe.
Der Experte Lothar Matthäus kann einem Oliver Kahn als Bayern-Vorsitzenden auf Augenhöhe entgegentreten und er kann Steine ins Rollen bringen bei den Bayern. Oder besser, eine Lawine auslösen. Denn nur wenige Wochen nach diesem denkwürdigen TV-Auftritt sind zwei starke Männer beim FCB ihren Job los. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, der Vorstandsvorsitzende und der Sportvorstand des größten Clubs der Welt. Und zwar ein paar Minuten nach dem Abpfiff am letzten Spieltag der Bundesliga. Mitten hinein in die Feierlichkeiten zur 11. Meisterschaft in Folge. Ich frage mich echt seit Jahren, müsste eine deutsche Fußballlegende wie der Lothar nicht eigentlich selbst in der Führungsebene der Münchner stehen oder sogar Nationaltrainer sein?
Mich wundert's, dass er nirgendwo im Gespräch ist, weil er wäre ein Top-Trainer. Top. Aber er ist halt einfach ein unangenehmer Charakter. Er legt den Finger in die Wunde. Lothar scheißt sich halt nichts.
Wirklich ein Vorbild auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes.
War für mich der beste Mitspieler, den ich hatte eigentlich.
Das war für mich so der Idealtyp des Fußballers.
Es gibt momentan keinen Spieler wie Lothar Matthäus. Ich sehe keinen. Bei Bayern nicht, in der Bundesliga nicht, international auch nicht, der vergleichbar wäre.
Lothar war mit großem Abstand in allen Dingen besser als wir alle.
Herrschaften, mein Name ist Markus Kafka und das ist 11 Leben, die Welt von Lothar Matthäus. In diesem Podcast erzähle ich euch in 10 Kapiteln von einem der besten Fußballer aller Zeiten. Vom deutschen Rekordnationalspieler, Welt- und Europameister, siebenmaligen deutschen Meister, von jemand, der mit 19 sein Debüt in der DFB-Auswahl gab und mit 39 seinen letzten Einsatz mit dem Adler auf dem Hemd hatte. Er ist der einzige Weltfußballer, den wir haben. Er steht in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, mit Uwe Seeler, Gerd Müller oder Fritz Walter. Die Geschichte beginnt im mittelfränkischen Herzogenaurach. Die Sportartikelgiganten Adidas und Puma sind hier zu Hause. Da ist es doch nur logisch, dass auch ein deutscher Spitzensportler hier seine Wurzeln hat, oder? Lothars Vater ist Hausmeister bei Puma, während die Mutter Schuhe in Heimarbeit zusammennäht. Die Wohnung der Familie liegt nur einen Spannschuss entfernt vom Firmengelände. Also nochmal, gibt's einen passenderen Ort, um einen deutschen Fußballstar hervorzubringen? Und wisst ihr, wie und wo die Eltern von Lothar Matthäus sich kennengelernt haben? Auf der Weihnachtsfeier des ersten FC Herzogenaurach. Das ist der größte Club der Stadt und wird später in dieser Folge auch noch eine gewichtige Rolle spielen. Ich erzähle euch hier in den nächsten Wochen, wie Lothar von Herzogenaurach nach Gladbach kam, von München nach Mailand, nach Serbien, Bulgarien und Ungarn, wie er im Reality-TV eine Bruchlandung hinlegte und letztlich Deutschlands kontroversester Fußballexperte wurde. Ich schaue mir an, wie Lothar als Fußballer war, als Trainer, als Lover, als Rivale und als Kollege. Und ich frage mich, wie sich das anfühlt, Lothar Matthäus zu sein. Wie er sich selbst sieht, jetzt mit über 60. Ist er zufrieden? Geht da noch was auf der Beliebtheitsskala oder wird er in den Augen der Öffentlichkeit nie den Status seines allseits beliebten Förderers Kaiser Franz Beckenbauer erreichen? Kommt da noch eine Stufe auf der Karriereleiter? Nach dem Motto Free Lothar versuche ich alles zu vergessen, was ich bisher über ihn gewusst habe. Und ihr könnt das auch tun. Wir reisen an die Orte, die ihn geprägt haben, sprechen mit den Menschen, die ihn kennen und begleitet haben. Und die fragen wir, was ist denn der Lothar für ein Typ? Wofür steht er? Wir stellen unsere Vorurteile auf den Prüfstand. Anfangen wollen wir dort, wo auch für Lothar alles begonnen hat. In Herzogenaurach. Ich habe mich mit unserem Autor und Ex-MTV-Kollegen Jörg Groß-Kraumbach an einem heißen Sommertag auf den Weg nach Herzogenaurach gemacht. Wer nicht genau weiß, wo das liegt, halbe Stunde von Nürnberg entfernt, mit dem Auto. Normale Geschwindigkeit, kein Lothar Bleifuß. Auf geht's in die mittelfränkische Provinz. Also in Berlin in den ICE nach München steigen, in Erlangen raus und dann mit dem Bus weiter nach Herzogenaurach. Kein Witz, die haben echt vor vielen Jahren ihren Bahnhof abgeschafft. Da haben Adidas und Puma ihren Hauptsitz und du kommst nicht mit der Bahn hin. Bayerische Provinz, naja, eigentlich ja, fränkische Provinz. Aber so ganz fremd ist mir das hier natürlich nicht, denn ich bin nur eine Stunde von hier entfernt aufgewachsen. In Manching bei Ingolstadt, genauer gesagt. Geboren bin ich 1967, also nur 6 Jahre später als Lothar. Und da gibt's so einige Parallelen in unseren Lebensläufen, die mich vielleicht zu einem besseren Lothar-Versteher machen. 7 Jahre war ich alt, als mich mein Papa und mein Onkel das erste Mal mit ins Olympiastadion genommen haben. Das war im September 1974. Da hat der FC Bayern gegen den 1. FC Köln gespielt. Und es war eine Katastrophe. 1-3 lagen sie hinten, 2-3 zur Halbzeit. Dann, kurz nach der Pause, weiß ich noch, Ausgleich Franz Beckenbauer. 4-3, Kapellmann war ein Elfer. 5-3 Gerd Müller und 6-3 ein sehr, sehr junger Karl-Heinz Rummenigge. Den kannte ich damals noch gar nicht, aber ich kannte natürlich die ganzen anderen Lichtgestalten, den Kaiser, Gerd Müller eben, Katsche Schwarzenbeck, Sepp Maier und so weiter. Und deswegen habe ich auch einen Block mitgenommen für Autogramme, so einen Kneipenblock und einen Kuli. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich gehe da einfach hin und frage die. Und habe dann aber gesehen, dass es nicht wie auf dem Sportplatz in Manching ist, sondern dass zwischen mir und den Spielern ungefähr 100 Meter liegen, dazu ein Zaun, ein Graben und 10 Ordner. Ja, ich war damals wirklich schon so krasser Bayern-Fan, dass ich auch schon Trikots und Schals gesammelt habe. Und teilweise bin ich dann auch in voller Montur in die Schule gegangen. Da habe ich mich ein bisschen zum Gespött gemacht, weil alle haben mich immer gefragt, hey, gehst du zum Spiel oder was ist denn los? Das waren aber halt meine Alltagsklamotten. Und da habe ich mich auch schon total für die Bundesliga interessiert, so mit 13, 14. und habe dann immer bei Bayern 1 die Sendung Heute im Stadion gehört.
Heute im Stadion.
Die Sendung gibt's ja heute noch, auch mit der Konferenz und so. Ich habe sie meistens in der Badewanne verfolgt, denn am Samstagnachmittag war im Hause Kafka immer Badetag. Da stand immer so ein kleines Kofferradio auf dem Badewannenrand. Damit habe ich dann Bundesliga live gehört und sogar mitgeschrieben, die Ergebnisse und so. Und dann mit 13, 14 habe ich mir dann auch regelmäßig den Kicker gekauft. Als Bayern-Fan fand ich auch Borussia Mönchengladbach immer irgendwie ganz lässig, trotz der Rivalität. Und ich habe gesehen, bei denen mischt da jetzt so ein Jungspund die Bundesliga auf. Der kommt aus Bayern. Also, hä? Warum spielt er dann nicht auch für Bayern? Das war damals noch eine halbwegs berechtigte Frage. Aber jetzt endlich auf ins Vereinsheim des ersten FC Herzogenaurach. Dort empfangen uns zwei ehemalige Teamkameraden von Lothar. Der zweite Vorsitzende Klaus Bauer.
Ja, also Klaus Bauer. Ich habe mit Lothar zusammengespielt von der Schüler ab bis dann Bayernliga-Jugend. Und wir sind Jugendfreunde.
Und der ehemalige Kapitän Hans Kolb.
Ja, Hans Kolb. Ich habe auch mit Lothar zusammengespielt. Das war 1970 in der Schülermannschaft und dann auch später in der Jugendmannschaft.
Es riecht so ein bisschen nach geschmorten Zwiebeln hier. Das liegt daran, dass damals wie heute die Vereinsgaststätte von einer griechischen Familie betrieben wird. Als erstes fällt die in den Vereinsfarben blau-weiß gestrichene Wand voller Erinnerungsstücke auf. Lothar Matthäus nimmt natürlich einen großen Teil dieser Ausstellungsfläche ein und man kann den Stolz unserer Gesprächspartner hier quasi mit den Händen greifen. Hans Kolb hat uns ein paar Zeitungsausschnitte mitgebracht, zum Beispiel über das Aufstiegsspiel zur Bayernliga gegen die Jugend der Spielvereinigung Fürth im Sommer 1978. Da sind zwei Bilder abgedruckt. Auf dem einen wird Lothar Matthäus von zwei Verteidigern in die Zange genommen und bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Auf dem anderen ist das Teamfoto der jubelnden Siegermannschaft. In der Mitte, hockend mit dem Vereinswimpel, Lothar Matthäus.
Klubjugend ist in der Bayernliga. Die Spielvereinigung Fürth mit 3:2 geschlagen. Die Jugend des 1. FC Herzogenaurach hat den Sprung in die Bayernliga geschafft. In einem an Dramatik kaum mehr zu überbietenden Endspiel besiegte die Elf verdient mit 3:2 Toren nach Verlängerung den Nachwuchs der Spielvereinigung Fürth.
Wie war es denn so, mit Lothar in der Jugend zu spielen, ganz am Anfang seiner Karriere?
Ja, mit ihm zu spielen, das war sehr schön, weil der Lothar ja Typ war, der immer gewinnen wollte und immer ein Tor schießen wollte. Und es war dann eigentlich so, wenn du gedacht hast, ja, heute spielen wir mal unentschieden, er hat halt in der letzten Minute noch eins rein gemacht. Ja, also er war immer zielstrebig zum Tor. Ja, und hinten okay, hinten alles abgegrätscht, was abzugrätschen ging.
Classic Lothar. Wenn die anderen nachgeben, legt er noch einen drauf. So ein Boss-Typ war er damals aber offensichtlich noch nicht.
Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht so wie jetzt. Sag jetzt mal, wie sich manche da voranstellen. Das war früher nicht gefragt. Also früher war es ein Team und haben alle miteinander funktioniert und auch miteinander gespielt. Und der Lothar war zwar immer der überragende Mann, wie der Klaus sagt, mit Ehrgeiz ohne Ende. Aber trotzdem war es ein Team und das hat er auch so gelebt mit.
Natürlich ragt der Lothar aus diesem Kollektiv trotzdem deutlich raus.
Man sieht es ja daran, er hat ja die B-Jugend praktisch übersprungen. C-Jugend Ende und gleich in die A-Jugend gekommen.
Und von der A-Jugend sofort in die erste Mannschaft. Der hat ja parallel gespielt. Im letzten Jahr war er ja A-Jugend und erste Mannschaft. Also Vormittag A-Jugend gespielt, Nachmittag erste Mannschaft gespielt.
Ja, Wahnsinn eigentlich. Aber irgendwie auch gar nicht so überraschend. Wenn es da einen gibt, der einfach so viel mehr kann als alle anderen.
Ja gut, von Anfang an hat er Lothar unheimliche Ballsicherheit gehabt, die du natürlich als junger Kerl nicht hast. Was der, das Stoppen, Ballstoppen, Pässe spielen, seine ganze Dynamik, die war von Anfang an da. Auch die Dynamik, die man später gesehen hat, die hat der Lothar von Anfang an mitgebracht. Und wie der Klaus sagt, der konnte nie verlieren. Also auch der Ehrgeiz, er hat manchmal Tränen in den Augen gehabt, wenn wir, sagen wir mal, am Verlieren waren oder unentschieden war, dann war der Lothar einfach nochmal der Treiber, der einfach durchgezogen hat.
Man muss aber dazu sagen, er hat auch selber sehr viel trainiert. Ja, also nicht, dass er das in die Wiege gelegt hat, sondern manche Sachen, wenn er sich einen Trick vorgenommen hat, dann hat er so lange trainiert, bis er ihn perfekt beherrscht hat. Ja. Und wenn er 25 Mal gegen die Garagenmauer geschossen hat und das am Tag 7 Mal. Meine Mutter erzählt mir immer wieder, also wir haben Schule ausgehabt, ich war daheim, hab gegessen und da war der Lothar schon vor der Tür gestanden und hat geschrien, ja, Klaus, komm raus zum Fußballspielen. Ja, okay, dann habe ich gesagt, Mama, ich gehe Fußball spielen. Dann hat er gesagt, nee, Du machst auch Straußaufgaben. Dann hat der Loder außen so lange rumgezirbelt, bis meine Mutter gesagt hat, geh jetzt bitte raus und spiel mit dem Fußball, damit ich meine Ruhe habe.
Ich habe ja selbst früher auf dem Dorf gekickt und da trennt sich irgendwann mit 13, 14, 15 schon die Spreu vom Weizen. Da gibt's die einen, die fangen an zu rauchen, zu trinken, gehen in die Disco, haben ein paar Frauengeschichten und so. Und die anderen, die wollen sportmäßig weiterkommen. Und ich habe mich gefragt, hat der Lothar schon früher so eine Disziplin an den Tag gelegt, dass er den Diskotag ausgelassen hat?
Nee, wir haben nichts ausgelassen.
Nee.
Keiner hat was ausgelassen.
Keiner hat was ausgelassen.
Das ging gar nicht.
Also, das ging nicht. Also es gibt, also bei uns ist ja so, dass, also man muss sagen, zur damaligen Zeit haben wir, glaube ich, 3 Diskotheken in Herzogenaurach gehabt. Und außenrum auf den Dörfern war immer Live-Tanz, also da hat er Live-Band gespielt. Ja, wir sind schon mal vor Weißendorf heimgelaufen, ne, ja, wenn wir nicht mehr heimgekommen sind. Ja, und dann sind wir da in Herzogenaurach durchgelaufen, haben die Diskotheken offen gehabt und dann gehen wir halt nochmal in die Diskothek rein. Ja, also es war
und
nicht
trotzdem
so.
Haben wir am nächsten Tag vernünftig Fußball gespielt.
Vielleicht auch ein besser.
Genau, war eh besser.
Nee, aber er hat sich jetzt da nicht so, sagen wir mal, seinen Lebensstil untergeordnet, um weiterzukommen. Das hat er ja auch nicht nötig gehabt. Ich meine, geraucht hat er nie, glaube ich, mal ab und zu mal gebufft. Aber so, jetzt, dass er regelmäßig geraucht hat, das hat er nie gemacht. Ja, aber sein Bierchen hat er schon getrunken oder mal Whisky Cola.
Seine lokale Fußballprominenz hat ihm doch bestimmt bei den Mädels geholfen.
Doch, das ging auch so. Ich meine, wenn man ein Alter ist von 14, 15, 16, 17, da braucht man nicht prominent sein, um jemanden kennenzulernen. Ne? Also das ist nicht so, dass ihm da die Mädels zugeflogen sind. Ja, aber es ist einfach, jeder hat auf seine Art und Weise die Mädels kennengelernt. Aber es ist nie ein Bezug zum Fußball da gewesen.
Also ich weiß, es an der Silvia waren mehr interessiert. Da hat er Lola das Rennen gemacht am Ende des Tages. Aber gut, das war eh normal. Es waren immer ein paar Mädels im Topf. Ne?
Da sitzen wir jetzt also zusammen in Herzogenaurach an einem warmen Sommertag. Im Ort wird schon die Kirchweih bzw. die Kerwer, wie es auf Fränkisch heißt, vorbereitet. Fahrgeschäfte aufgebaut, Bierstände, Wein- und Wurstbuden und was halt so dazugehört. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie es hier früher zugegangen sein muss. Ich fühle mich fast so ein bisschen heimisch und es ist landschaftlich wirklich sehr, sehr schön. Also nebenan gibt es ja die Fränkische Schweiz, das war so mein Lieblingsnaherholungsgebiet. Das ist auch so ein bisschen hügelig und es gibt in Franken überhaupt sehr viele schöne Flüsschen, sehr viele Burgen und so weiter. Es ist echt was fürs Auge. Mein Eindruck ist auch, die Franken sind noch mal so ein bisschen gemütlicher als die Münchner oder die Oberbayern und lassen sich halt überhaupt nicht stressen. Die reden auch ein bisschen langsamer. Und dann dieser herrliche Dialekt, bei dem alle harten Laute einfach mal komplett eliminiert sind. Der strahlt ja auch dadurch eine völlige Gemächlichkeit aus. Der Dialekt, den Lothar auch bis heute nicht losgeworden ist und vermutlich auch gar nicht loswerden will. Ich kann zwar mittlerweile ganz passabel Hochdeutsch reden, aber selbst ich verfall ständig in so alte Dialektgewohnheiten. Wenn ich hier so nah an meiner Heimat durch die Altstadt schlendere, kommen mir noch ein paar weitere biografische Parallelen in den Sinn. Wir sind beide Kinder von einem Flüchtlingspapa. Heinz Matthäus kam aus Schlesien, dem heutigen Polen, mein Papa aus Sudetendeutschland, dem heutigen Tschechien. Beide kamen zu einer ähnlichen Zeit nach Deutschland. Mein Opa war ja in Russland im Krieg, deshalb ist meine Oma mit meinem Papa und meinem Onkel sozusagen auf eigene Faust geflüchtet. Die kleinen Jungs hat sie da mit einer Schnur an den Koffer gebunden, damit auch ja keiner verloren geht. Irgendwann sind sie dann nach Manchen gekommen, das ist ein kleines Nest bei Ingolstadt. Mein Papa hat dann da meine Mama kennengelernt, eine Einheimische aus dem Dorf, genau wie Lothars Mama. Als Flüchtlingskind muss man sich in so einem Dorf schon anders gegen die Jungs im Ort behaupten. Da gibt's oft genug Dresche, weil man gehört ja nicht so richtig dazu. Und erst die Hochzeit mit meiner Mama hat meinem Papa dann so ein gewisses Standing bei uns im Dorf verschafft. Heimat, wo das Herz zu Hause ist, heißt ein kleines Interviewbüchlein der Hauptstadtbüroleiterin der Bunte, Ilka P. Möller. In dem hat Lothar 2019 beschrieben, was Herzogenaurach für ihn ausmacht. Er steht dort in einem schlichten schwarzen T-Shirt mit einem auf DIN A4 vergrößerten Schwarz-Weiß-Kinderbild, das ihn auf einer Wildblumenwiese zeigt.
Wenn ich mir dieses alte Foto von früher ansehe, kommen all die Erinnerungen wieder hoch. Ich stehe auf einer großen Wiese links hinter dem Holzzaun. Nur 30 Meter entfernt war unsere Wohnung mit dem Gemüsegarten meines Vaters. In der Würzburger Straße 11 in Herzogenaurach. Ich war so etwa 2 Jahre alt und ein kleiner Charmeur und habe dort für meine Mama gern Blumen gepflückt und sehr oft mit meinem 4 Jahre älteren Bruder Wolfgang gegen den Ball getreten, meist nach der Schule. Dieser Rasen war mein erster Trainingsplatz. Bolzplätze gab es zu dieser Zeit noch nicht. Ob als kleiner oder als großer Bub, der Rasen war schon immer meine Heimat. Und wenn mein Vater am Wochenende mal Zeit hatte, was sehr selten vorkam, hat er auch mit uns Fußball gespielt. Das war unsere einzige Gemeinsamkeit.
Er erzählt in diesem Text über das Aufwachsen im Hause Matthäus und dass es durchaus mal Schläge gab, mit einem Ast oder einem Teppichklopfer, manchmal mit der flachen Hand. Es war eine Kindheit, die von Arbeit geprägt war, von den Jobs der Eltern, die bei Puma für ihr persönliches Wirtschaftswunder schufteten. Er erklärt, dass sie daher wenig Zeit für die Kinder hatten und wenig zärtlich oder fürsorglich waren, dafür aber ihren Kindern Sparsamkeit, Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin eingeimpft haben. Quasi die 4 Säulen des Wirtschaftswunders. Seit ihrem Interview hat Ilka Pemöller einen anderen Blick auf Lothar Matthäus.
Und ich muss sagen, ich habe meine Meinung über Lothar Matthäus seit diesem Treffen so geändert, weil er ist für mich wirklich ein Mann des Wortes, geradlinig, der selbst autorisiert hat und auch, muss ich sagen, emotional die Hosen runtergelassen hat. Das hat mich so überrascht, weil von ihm kommt dieser Satz, ich habe von meinen Eltern nicht genügend Liebe bekommen. Er hat es dann aber im Buch anders redigiert, da heißt es dann, ich habe von meinen Eltern nicht die Liebe bekommen, die ich erwartet hätte.
In einem alten Backsteinhaus mit 5 Parteien wohnt die Familie unterm Dach. Beim Kicken auf der holprigen Wiese muss er sich oft mit Größeren messen, angefangen bei seinem 4 Jahre älteren Bruder Wolfgang. Im Hof hinterm Haus umdribbelt er bald gekonnt Sandkasten und Teppichstange. Dort lernt er auch, den Ball flach zu halten, damit der Vater nicht ständig zerschossene Scheiben auswechseln muss. Und abends, vor dem Einschlafen, nimmt er die Kugel, natürlich von Puma, fest in den Arm, wie einen Teddy. Die Eltern bauen irgendwann ein kleines Haus. Es ist wenig überraschend, dass Lothar da Säcke schleppen muss oder in seiner Freizeit Zeitungen austragen. In den Ferien jobbt er bei Puma und muss den Verdienst bei Mama Katharina abgeben. So lernt man auch Verantwortung. Heinz Matthäus leitet zusätzlich zu seinem Hausmeisterjob die Kantine von Puma. Und wenn der Papa müde ist oder im Gemüsegarten arbeitet, dann stellt er nachmittags den 9-jährigen Sohn an den Tresen, um Snacks an die Puma-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verkaufen. In einem Interview mit dem Zeitmagazin erinnert sich Lothar an das Aufwachsen in der Schuhfabrik.
Ich war das Maskottchen von Puma. Vom Chef bis zur Putzfrau kannte ich alle persönlich. Samstags morgens habe ich den Mitarbeitern, die Schicht hatten, von meinem Leben erzählt. Von der Schule. Ich habe auch häufig die Kantine geführt, wenn mein Vater in seiner Schreinerei auf dem Gelände gearbeitet hat.
Damals war das halt noch völlig normal, dass man selbst kleine Kinder schnell in die Tagesarbeit eingespannt hat. Da war nichts mit PS5 zocken nach der Schule. Lothar ist jetzt schon etwas größer und hat ein richtiges Trikot an. Natürlich ist sein erster Fußballverein der Hausverein von Puma, der erste FC Herzogenaurach, bei dem er mit 9 Jahren anfängt. Dort ragt er schnell heraus, obwohl er 3 Jahre jünger als die anderen in der C-Jugend ist und schießt Tore über Tore. Da er aber nicht gerade der Größte ist, wird er später beim Sichtungslehrgang des Bayerischen Fußballverbandes ausgemustert. Ein erster heftiger Rückschlag. Anderen wäre die Lust auf eine Karriere als Kicker da schon vergangen. Hier male ich mir aus, wie ein geknickter, junger Heißsporn im Nieselregen mit hängenden Schultern ins Elternhaus zurückkommt, die Sporttasche in die Ecke pfeffert und sich erstmal bei der Mama ausheult, während die ihm sanft übers Haar streicht und mit einem leckeren Pudding tröstet. In der Realität hat Matthäus aber seine Mutter angeschrien, weil sie mit ihren 1,57 Meter so klein ist und deshalb schuld daran sei, dass er selber so klein ist. Ich meine, ein ausgewachsener Lothar Matthäus ist jetzt mit seinen 1,74 auch kein Zwerg, aber als Junge war er halt wirklich klein. Und besonders im Jugendbereich hatten die Jungs, die sich körperlich früh entwickelten, einfach massive Vorteile und auch einen Vertrauensvorschuss. Und das kenne ich halt auch. In den frühen Jugendmannschaften wollte ich natürlich auch irgendwann mal den nächsten Schritt gehen, vielleicht sogar in die Bezirksauswahl kommen. Und da hieß es dann auch immer, der Kafka Markus, der ist zu klein, der ist zu schmächtig, den käme nicht brauchen. Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und Zurückweisung, das macht schon was mit einem. Das will man dann schon irgendwie auch kompensieren. Und was halt so eine geringe Körpergröße auch noch bewirkt, ist, dass man sich gerade auf dem Dorf anders durchsetzen muss gegen Stärkere und Größere. Also nicht nur im Fußball. In der Provinz wird halt auch nicht lang gefragt, warum und wieso du anders bist. Da gibt's halt direkt eine aufs Maul. Und auch für mich gab's öfter mal Dresche. Ich habe mich ja schon rein optisch deutlich von den anderen unterschieden. Als Goth. Das fanden die Jungs im Dorf hochgradig komisch, aber das war halt meine Art der Selbstverwirklichung und Kompensation. Und beim Lothar war es so, dass der immer vorgeprescht ist und mit seiner großen Klappe Respekt eingefordert hat.
Der Schiedsrichter muss eine super Prämie bekommen vom KSC. Schweinerei sowas doch. So ein Beschiss, du. Wir haben doch alles gemacht hier, du.
Unsere nächste Etappe in Herzogenaurach ist die Puma-Zentrale. Bis zur Rente haben Lothars Eltern und sein Bruder hier gearbeitet. Und Lothar ist ja auch irgendwie Puma-Mitarbeiter mit seinem lebenslangen Partnervertrag. Ein ziemlich modernes Firmengelände ist das hier. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Ecken der Welt laufen hier rum, fast so ein bisschen wie im Silicon Valley. Und da kommt uns auch schon der Mann entgegen, den wir hier treffen wollen. Helmut Fischer. Besser bekannt als Mr. Puma. Früher war er mal Marketingchef hier. Heute läuft er mit seinen 75 Jahren immer noch als eine Art Hauptattraktion über das Gelände. Ständig muss er kurz stehen bleiben und Selfies mit Besuchern machen. An seinen Tattoos mit den Puma-Tatzen alleine liegt das wohl eher nicht. Der Typ ist einfach eine Legende.
Ja, also hier stehen wir also auf der historischen Brücke von Puma, 75 Jahre Sportgeschichte, die ich 2018 aufgebaut habe mit dem Beginn der Gebrüder Dassler Schuhfabrik 1919 bis eben in die Neuzeit, bis eben 2023. Und für mich eines der wichtigsten Vitrinen ist natürlich Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, der mit Puma verbunden ist, wie wahrscheinlich kein einziger anderer Sportler. Warum? Weil er 2 Meter neben Puma, der Schuhfabrik, aufgewachsen ist. Sein Vater war unser Hausmeister. Er hat immer Puma-Geruch natürlich dann auch in der Nase gehabt.
Also, wie darf man sich das vorstellen? Ist die ganze Familie Matthäus bekannt wie bunte Hunde hier in Herzogenaurach?
Nee. Also das hat Lothar und das haben auch seine Eltern nie gewollt, dass sie irgendwie bekannt werden. Also ich glaube nicht, dass im nächsten Straßenzug bereits wusste, dass die Familie Matthäus da wohnt. Lothar war ja nicht mehr da, sondern nur noch die Eltern. Also Heinz Matthäus war so zurückhaltender Mensch und hat es nie irgendwie an die große Glocke gehängt. Und erst wie 2-3 Mal dann die Bildzeitung gekommen ist und ihn dann plötzlich interviewt hat und dann plötzlich war er auch bekannt.
Lothar sagt ja, dass es zu Hause auch mal was mit dem Teppichklopfer gab. Offenbar eine recht übliche Maßnahme zur damaligen Zeit. Aber besser Teppichklopfer als Nudelholz.
Wir sind alle mit Handarbeit, sag ich, mit Handarbeit aufgewachsen. Das heißt, bei uns gab es halt einfach, wenn du irgendwas angestellt hast, ein Batschen. Das ist so gewesen. Da waren dir deine Eltern danach nicht mehr böse und du warst deinen Eltern nicht mehr böse. Also man hat halt immer ausgelotet und Lothar war natürlich, nachdem er ziemlich frech war, eben noch mehr am Ausloten, wie weit ich gehen kann. Und Heinz Matthäus war auch ein sehr aufbrausender Mensch. Also hat ja vor Lothar beim FC Herzogenaurach gespielt und ist immer wieder dran gescheitert, dass er immer wieder vom Platz gestellt wurde. Weil er halt nie den Mund halten konnte. Und er ist nie zum Stammspieler geworden, weil er einfach zu oft Schiedsrichterbeleidigung gemacht hat. Und als Vater war der bestimmt streng. Also seine Mutter bestimmt nicht, weil die Katharina, hat's ja richtig geheißen, war eine sehr, sehr liebe Frau. Aber Heinz, wenn der mal aufgebraust ist, dann muss es dann schon Acht geben, ja. Und da hat er bestimmt einige Watschen dann bekommen.
Hat er von dir auch mal eine Watschen bekommen?
Ja, ja. Ja, ja.
Weil er mitspielen wollte?
Ja. ja, du bist auch in der Pubertät und da kommt einer her und der ist 8 oder 9 gewesen und sagt, jetzt möchte ich mit euch mitspielen. Sagt, nee, kommt ja nicht in Frage, ne? Trotzdem er wahrscheinlich damals schon bessere Ansätze hätte, wie mancher, der mitgespielt hat, ne?
Lothar hat sich von den größeren Buben am Bolzplatz nicht unterkriegen lassen und wurde immer besser, hat die B-Jugend übersprungen und mit 17 als Top-Torjäger der A-Jugend morgens für die Jugendmannschaft gekickt und am Nachmittag bei der ersten Herrenmannschaft. Wie war er denn so drauf, der kommende Superstar aus der Jugend des ersten FC Herzogenaurach? Darüber hat Helmut Fischer neulich mit einem prominenten Besucher geflaxt.
Ja, genau, so kleine Geschichte eben nebenbei. Berti Vogt ist ja auch noch Markenbotschafter für Puma. Er war vor 2, 3 Wochen mal hier und ich bin mit ihm in die Brücke und dann sagt er, du weißt schon, dass Lothar der frechste Mensch war, den ich kennengelernt habe. Sag ich, wieso? Sagt er, du, der kam als, ich glaube, 18-Jähriger oder 19-Jähriger zum Probetraining und der hat jeden Star auf die Füße geklopft, ja, bei 1:1. Und jeder gesagt, bist du wahnsinnig? Sagt er, nö, ich spiele immer so. Und das war eben Lothar.
Der freche Lothar macht offensichtlich so viel Eindruck auf Berti Vogts, dass die Gladbacher Lothar rekrutieren. Natürlich mit Unterstützung von Puma.
Wir haben ihn damals 79 zum natürlich besten Verein in Deutschland, besten Puma-Verein, nach Mönchengladbach gebracht. Von Mönchengladbach aus, 5 Jahre später, hat er eben seine Weltkarriere über Bayern München, über Inter Mailand und zu Bayern München zurückgestartet. Also Puma war sein ganzes Leben dran und für ganzes Leben war auch sein Puma King dabei. Ob in Nocken oder eben in Stollenschuhen, er war immer dabei.
Soweit also Mr. Puma. Aber jetzt, liebe Fans, ist es an der Zeit, mal mit dem Star der Show zu reden und nicht immer nur über ihn. Für diese Staffel hat uns Lothar noch kein Interview zugesagt, aber wir haben ja noch die Interviews aus der ersten Staffel im Archiv. Und siehe da, Max Jakob Ost hatte ihn kurz am Telefon.
Ich war ja nie Bayern-Fan, das muss ich ja ganz klar dazu sagen und gestehen. Ich war also nie Uli Hoeneß-Fan oder FC Bayern-Fan, sondern ich war eigentlich mehr am Niederrhein zu Hause in Gladbach, ja, mit meinen Gefühlen, mit meiner Liebe zum Fußball.
Und jetzt nimmt Lothars Biografie wirklich Fahrt auf. Raus aus der Provinz und rein in die, zumindest fußballerisch gesehen, Großstadt Mönchengladbach. Da ist er jetzt ein ganz amtlicher Bundesligaspieler. Er ist aber auch ein unbedarfter 18-Jähriger, der erstmals von zu Hause auszieht und sein Leben in die eigenen Hände nimmt. Und mit Leben meine ich auch Liebesleben. Und deshalb wird in dieser Zeit das erste Kapitel aus Lothars Book of Love geschrieben. In dem werden wir hier noch öfter blättern. Und ja, es mag jetzt vielleicht ein bisschen voyeuristisch klingen, aber es lässt sich halt nicht leugnen, dass zur öffentlichen Wahrnehmung des Menschen Lothar Matthäus nun mal die vielen Ehen und Beziehungen gehören, die er immer wieder eingegangen ist, weil, wie er selbst sagt, er zu oft auf sein Herz und nicht auf sein Hirn gehört hat. Böswillige Menschen würden jetzt unken, dass da anscheinend einer das Herz in der Hose hat. Aber so einer bin ich nicht. In seiner Autobiografie, Ganz oder gar nicht, beschreibt er das Problem wie folgt.
Ich bin Ehrlichkeitsfanatiker. Ich bin Gerechtigkeitsfanatiker. Und ich bin ein Herzmensch. Das heißt, ich handle aus dem Herzen. So sehr, dass ich mir manchmal wünschte, mehr das Hirn benutzt zu haben. Aber mein Herz überstimmt regelmäßig den Kopf. Deshalb bereue ich auch keine Hochzeit, denn sie kamen alle von Herzen.
Aber für die ganzen Ladies ist später noch genug Zeit. Lasst uns jetzt mal mit Lothars Abschiedsspiel weitermachen. Abschiedsspiel? Wir sind doch erst am Anfang, werdet ihr sagen. Aber das hier ist wichtig für unseren Heimatkomplex. Und ich meine übrigens nicht das offizielle Abschiedsspiel bei den Bayern. Darüber wird noch in einer anderen Folge zu reden sein. Jetzt geht's um sein Abschiedsspiel. Lothar läuft noch ein letztes Mal in der ersten Herrenmannschaft auf. Da ist er schon 57 Jahre alt. Es ist der 13. Mai 2018. Der erste FC Herzogenaurach steht als Aufsteiger aus der Bezirksliga fest. Es gibt vor dem letzten Saisonspiel gegen die Spielvereinigung Hüttenbach-Simmelsdorf etwas mehr Presse als sonst. Wir erweitern unsere Runde um 2 junge Männer, den Spielertrainer der Aufstiegsmannschaft Jakob Karches und seinen Kapitän Erik Stübing. Erzählt mal von diesem Tag, als ihr mit dem Weltfußballer in einem Team gespielt habt.
Also wir haben ja eigentlich einen ganz normalen Ablauf gehabt, haben uns getroffen. Jakob hat seine Ansprache gehalten, wie sich das gehört. Ganz normale Taktikvorbereitungen, die große Nummer 10 auch eingewiesen, was er zu tun und zu lassen hat. Auch mit dem Schmunzeln die Ansprache gehalten. Dann sind wir zum Aufwärmen gegangen und haben gespielt. Also es war für uns vom reinen Ablauf her eigentlich völlig normal. Das Besondere war natürlich das Umfeld und er, ja, ganz klar.
Richtig, es war bei ihm halt auch so, er ist nicht mit einer großen Puma-Tasche angekommen, sondern halt mit seinem kleinen Täschchen, so ein bisschen mehr Profi-like, als wir das halt gemacht haben. Und es war auch, glaube ich, für alle dann vorm Spiel so, dass wir und die gegnerische Mannschaft ein Foto machen konnten, hatten einen Fototermin. Das war für alle auch ein tolles Erlebnis, denke ich mal, dass da alle nochmal beieinander waren. Wir waren auch mehr Spieler, als wir sonst sind. Ja, also auf einmal war jeder im Training und ist auch ins Training gekommen im Vorfeld.
Jakob, wie war es denn aus Trainersicht?
Wo wir uns auch dann besprochen haben und vorher getroffen haben, habe ich auch erstmal gedacht, okay, oh, hier Weltfußballer, aber erst da wirklich hergekommen hat und gesagt, hey, Jakob, ich spiele da, wo du mich aufstellst, wo du meinst, wo ich am besten spiele. War da, wie ich gerade gesagt habe, einfach wie ein ganz normaler Spieler und hat da keine Starallüren gehabt.
In der Pressekonferenz im Anschluss an das Abschiedsspiel hat ein sichtlich gelöster, entspannter Lothar Matthäus ganz selbstironisch ein letztes Statement seiner aktiven Laufbahn geliefert.
Ich bin auch hier aufgewachsen, groß geworden. Die ersten Siege hier, ersten Trainingseinheiten, die ersten Siege, die ersten Tore, die ersten Meisterschaften, die ersten Aufstiege in meiner langen Karriere gefeiert. Und deswegen war es für mich eine Herzensangelegenheit, heute hier ja, bei einem Punktspiel mit dem 1. FC Herzogenaurach meine aktive Karriere jetzt endgültig zu beenden. Und möchte mich bedanken. War ein schönes Gefühl, viele Erinnerungen. Und vor allem hat sich die Mannschaft ganz tapfer geschlagen mit dem Handicap Lothar Matthäus in den ersten 50 Minuten.
Die alte Heimat liegt ihm aber schon noch am Herzen, denkt auch Hans Kolb.
Also ich glaube, das auf alle Fälle. Er ist ja auch, wir haben ja 78 mit der Jugend aus einmal aufgestiegen und dann haben wir regelmäßig so alle 10 Jahre ungefähr so ein altes Treffen gemacht und haben ihn eingeladen. Er war jedes Mal da und auch, wie du sagst, ganz normal dabei. Der Lothar weiß eigentlich noch viel mehr von jedem einzelnen Spiel wie die ganze Mannschaft von damals. Der kennt jedes Tor, der kennt jedes Eigentor, von mir zum Beispiel.
Die Heimatverbundenheit zeigt Lothar auch seinem Jugendverein gegenüber.
Aber es ist so, dass wir also regelmäßig im März eigentlich dann immer Spende bekommen von ihm. Ja, und dann sagt er, das ist für die Jugendarbeit, bring es irgendwie unter und dann kaufen wir halt Ausrüstungsgegenstände oder Bälle für die Jugend und das hilft natürlich im Verein auch weiter. Und er sagt immer, der FC Herzogenaurach ist eine Herzensangelegenheit für ihn.
Wie blickt man denn hier auf seine eher schwierige Zeit mit der gescheiterten Trainerkarriere und der peinlichen TV-Show und den ganzen Frauengeschichten?
Ich sage einmal so, es wird schon geflapst in der Öffentlichkeit. Ja? Also die Leute, ist bei mir besonders, ne? Dein Freund Lothar, jetzt hat er wieder so einen Junge da. Ne? Aber ich sage, das ist seine eigene Entscheidung, das muss er selber mit sich ausmachen. Ja, und er wird schon das Richtige machen. Da finde ich, hat keiner irgendwie ein Recht, da irgendwie blöd so herzureden oder sonst irgendwas, sondern das ist seine Entscheidung, zu denen steht er auch. Ja, und dann ist es halt das so. Man, es gibt andere Leute, die sind vielleicht 7-mal verheiratet, das interessiert auch keinen. Ja, oder ein anderer lässt da mal eine blöde Bemerkung los. Es ist halt bloß, weil er ständig in der Öffentlichkeit steht, wird es halt so hochgepauscht. Ne?
Er ist halt jemand, der nicht gerade jetzt halt, zurückschreckt vor irgendwelchen Persönlichkeiten, sondern halt auch manchmal, wenn man es gerade an den Finger in die Wunde legt und auch unangenehme Sachen ausspricht. Und das quält halt nicht eben. Und dann hat er halt auch, denke ich, den einen oder anderen Reibungspunkt auch schon früher gehabt und jetzt noch. Und das gehört aber zu ihm dazu, denke ich mal. Und das muss man einfach akzeptieren und kann sich glücklich schätzen, dass es solche Leute gibt, weil sonst wäre die Welt langweilig, würde ich behaupten.
Ohne die Lothars dieser Welt wäre es auf jeden Fall langweilig. Das ist doch ein schönes Schlusswort für unseren Ausflug in Lothars Heimat. Ich hoffe, ihr begleitet uns in den nächsten Wochen weiter auf den Spuren von Il Grande Lothar, auf seinem Weg vom Bubi zum Weltstar zum Unruhestifter. Und dann ist da ja auch noch diese Trainerkarriere mit Begleitumständen, die teilweise auch in einen True Crime Podcast passen könnten. Nächstes Mal geht's erstmal weiter mit einem krassen Tapetenwechsel. Weg von den sanften fränkischen Hügeln, ab auf den Bögelberg. Ab zum 5-maligen deutschen Meister Borussia Mönchengladbach. Denn da tut sich was in Lothars Welt. Das erste Auto, die erste eigene Wohnung, die erste Hochzeit, das erste Länderspiel, das erste Altbier. In diesem Sinne, Haben wir wieder was gelernt? Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Sie kommen ja nach Mönchengladbach. Freuen Sie sich auf diese Aufgabe?
Ja, irgendwie Heimweh könnte noch kommen, aber ich bin froh, dass ich einen Vertrag habe und das Geld zählt ja zum Schluss.
Das Geld zählt also doch auch, aber wahrscheinlich spielen Sie nicht nur wegen des Geldes.
Nee, auf keinen Fall. Ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht.
Er hatte das Glück, dass er natürlich in diesen Umbruch reingekommen ist. Nicht so weg, die ganzen Leistungsträger sind ja langsam ausgeschieden und plötzlich war ein junger, dynamischer Mensch hier, frech wie Oskar, einfach. Und jetzt ist Lothar da.
Und er weiß selber, dass er da auch mal eine Phase hatte, wo er nicht so ganz professionell sich aufgeführt hat oder eben Dinge genossen hat, die man als 18-, 19-, 20-Jähriger gerne genießt, aber die zum Leben als Profifußballer eigentlich nicht dazu gehören soll.
Und dann weiß ich noch, dann war ein Tag, ich meine, es wäre zu seinem Geburtstag gewesen, dass der Postmann klingelte, sage ich jetzt, und es wurde hereingebracht, eine Flasche Shampoos, eine große und ein Strauß Blumen für Silvia. Und der Absender war Bayern München.
Elf Leben, die Welt von Lothar Matthäus, ist eine Produktion der WakeWord Studios im Auftrag von RTL Plus. Host Markus Kafka. Buch Jörg Groß-Kraumbach. Regie Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel, Bernie Meyer, Tim Pomarenke und Markus Kafka. Beratung Storytelling Tim Pomarenke. Sounddesign Fabian Scheffler. Sprecher Josefine Ahleit und Jörg Groß-Kraumbach. Projektmanagement Josefine Ahleit. Redaktionsleitung RTL Silvana Katzer. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich. Executive Producer RTL Andrea Zuska und Christian Schalt.
Du möchtest weiterhören? Kein Problem. Auf RTL Plus gibt es bereits jetzt weitere Folgen. Alles komplett kostenlos. Viel Spaß!